Ja, guten Morgen nochmal, auch ins Online-Meeting, seid herzlich gegrüßt. Im Plan steht heute Familienpredigt, also da, wenn dann die älteren Kinder auch mit drin sitzen. Allerdings, wenn ich so eine Familienpredigt vorbereite, dann heißt das eigentlich im Grunde, dass ich versuche, noch etwas verständlicher und noch etwas kürzer zu sein. Also man könnte es auch anders ausdrücken, ich gebe mir einfach mehr Mühe. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, es auch mal zu versuchen, einfach in der normalen Reihe weiterzumachen. Trotzdem, und mir mehr Mühe zu geben. Mal schauen, ob es funktioniert hat. Das bedeutet für euch, wir fahren fort im Markus-Evangelium, im 11. Kapitel. Ich möchte aber vorher einen anderen Bibelvers vorlesen. Das lese ich einfach kurz vor. Matthäus 11, 29. Bekannter Vers, dort spricht der Herr von sich selbst: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, dieser Vers und die Verse drumherum gehören definitiv zu den bekannteren, die auch gerne mal auf Kalenderblättern und Ähnlichem abgedruckt werden. Zu Recht. Spurgeon sagte wohl mal über diesen Vers: Hier haben wir den einzigen Vers in den Evangelien, in dem uns Jesus selbst etwas wörtlich über sich und sein Herz aussagt. Und das zeigt uns etwas, wie sehr ihn das charakterisiert. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und jeder Christ freut sich daran und schätzt das. Ich habe das jetzt allerdings nicht angesprochen, weil ich heute mit euch über die Sanftmut und Demut des Herrn sprechen möchte, oder weil der Text uns dazu leiten würde, sondern weil der Herr in diesem Text, den wir heute anschauen, eigentlich nach dem kompletten Gegenteil aussieht. In diesem Text wirkt er vielmehr zornig, fast schon ungehalten. Und ja, auch hier erkennen wir damit eine Seite unseres Herrn, die wir auch zu Recht kennen, aber deshalb lag es mir am Herzen zu zeigen, Moment, er ist von Herzen geprägt, von Sanftmut und Demut, aber selbst die personifizierte Sanftmut kann zornig werden. Und deshalb habe ich auch das heute überschrieben mit, was Jesus zornig macht. Und das möchte ich mit euch anschauen in Markus 11, den Versen 12 bis 19. Markus Evangelium, Kapitel 11, die Verse 12 bis 19. Ich lese es einmal vor. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Soweit die Verse, die ich gern jetzt mit euch anschauen würde. Und wie ihr seht, sind das zwei verschiedene Begebenheiten, die aber inhaltlich doch eng verbunden sind und zusammengehören. Also einmal die Verfluchung des Feigenbaums und einmal die sogenannte Tempelreinigung, beziehungsweise die zweite Tempelreinigung. Genau, lasst uns das betrachten. Der Vers 12 beginnt ja damit, und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen. Also wird zeitlich mit dem vorherigen Ereignis verbunden. Das vorherige Ereignis war der Einzug in Jerusalem, die Ereignisse, derer an Palmsonntag gedacht wird. Jesus wurde als König in Jerusalem oder wie ein König in Jerusalem empfangen, aber dann dort eben nicht zum König gemacht. Und so ging er abends wieder nach Bethanien, wo er diese Woche über, diese letzte Woche seines Erdenlebens vor seinem Tod verbringen, diese letzte Woche wird er oft in Bethanien verbringen, die Nacht, bei Freunden. Aber tagsüber geht er nun wieder nach Jerusalem und unterwegs hat er Hunger, wie wir lesen. Und nun sieht er von ferne einen Feigenbaum, der in grüner Blätterpracht dasteht, geht hin, um zu sehen, ob er dort seinen Hunger stillen kann. Also wie wir lesen, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Also er geht dorthin, sucht Essen, findet keins und verflucht diesen Feigenbaum. Und das kann doch nun Fragen aufwerfen, oder? Ich meine, so ein Verhalten, jemand hat Hunger und will sich dort was holen und verflucht dann diesen Baum, das wirkt ja eigentlich wie, also mich erinnert es ein bisschen an diese alte Snickers-Werbung, falls jemand die kennt. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Oder? Also als würden ihm hier die Nerven durchbrennen vor Hunger und vor Ärger darüber, dass er diesen Hunger jetzt nicht stillen kann. Und ich finde, noch verwirrender wird es dadurch, dass Markus dann auch noch die Notiz am Ende von Vers 13 anfügt, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Was er irgendwie suggeriert, das war ja jetzt auch gar nicht zu erwarten. Also, ein Text, der durchaus die Frage aufwirft, warum macht Jesus das? Nun, zuerst, um das mit der Zeit der Feigen aufzuklären, wenn man dann in Büchern guckt, dann sieht man, ja, stimmt, die sogenannte Zeit der Feigen, die normale Feigenernte, findet im August statt. Da sind die Früchte reif. Und zu dieser Zeit ist ja gerade das Passa, das heißt, wir befinden uns Anfang April. Anfang April fängt der Baum überhaupt erst an auszuschlagen, aber in dieser Zeit wachsen eben auch kleine Knospen, die auch schon essbar sind. Die sind nicht so gut und saftig wie die tatsächliche fertige Frucht, aber die wurde auch gegessen. Hat auch einen eigenen Namen, Pagim oder Vorfeige. Tatsächlich nochmal was anderes als die Frühfeige, die man öfter in der Bibel sieht. Also es war jetzt nicht ganz ungewöhnlich, hier etwas Essbares zu erwarten. Es könnte auch sein, dass es allerdings sogar für diese Vorfeigen noch eigentlich früh war, aber dass die Blätterpracht, in der dieser Baum hier steht, einfach durch das Aussehen des Baumes versprochen hat, also wenn der schon so weit ist, so viele Blätter hat, dann scheint er besonders ungewöhnlich weit zu sein und dann wäre es zu erwarten, dass auch Früchte daran sind. Also ja, es war nicht die Zeit der Feigen, aber es gab doch Grund zu erwarten, hier etwas Essbares zu finden. Darum geht es mir. Und was auch noch hier gut zu wissen ist, da jetzt nichts dran zu finden war, war auch zu erwarten, dass das restliche Jahr über nichts an diesem Baum zu finden sein wird. Also wenn die Knospen nicht kommen, dann kommt auch später keine Frucht. So viel zum Hintergrund dazu, aber die Frage bleibt, warum nun dieser Baum auf einmal verflucht wird. Und ich hatte schon gesagt, es wirkt fast wie ungehaltenes Verhalten. Und allein die Tatsache, dass das beim Herrn Jesus nicht möglich ist, denn das wäre sündig, wenn ich aus Hunger mich daneben benehme und zornig werde, dann ist das mangelnde Selbstbeherrschung und sündig. Und unser Herr ist nicht sündig. Das ist schon das Erste, was uns zeigt, das kann nicht sein. Und das Nächste ist aber auch der Kontext. Ich habe nur bis Vers 19 gelesen, aber in Vers 20 geht es nochmal weiter mit dem Feigenbaum. Und das heißt, die Geschichte von diesem Feigenbaum umklammert die Geschichte der Tempelreinigung. Und wenn in der Bibel, vor allem in den Evangelien, sowas gemacht wird, dann zeigt das auch von einem inneren Zusammenhang. Und mit dem im Hinterkopf wird deutlich, dass diese Verfluchung des Feigenbaums ein symbolischer Akt war, der gewissermaßen vorgreift, was dann, und auch in einem gewissen Maß erklärt, was dann bei der Tempelreinigung stattfindet. Man hatte in Vers 11 gelesen, also ich habe ja in Vers 12 angefangen, und Vers 11, der letzte Vers vom letzten Abschnitt, da kam Jesus nach Jerusalem und da hieß es, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er dann wieder nach Bethanien. Also er kam nach Jerusalem und hat sich den Tempel ganz genau angeguckt. Und was er dort gesehen hat, das hat ihn bewegt weiterhin. Und das hat ihm nicht gefallen. Und am nächsten Tag kam er an diesem Baum vorbei, oder war unterwegs, hatte Hunger, ging zu diesem Baum, sah diesen Baum voll von Blättern, aber null Frucht. Von weitem ein großes Versprechen auf einen wunderbar fruchtbaren Baum, aber beim Näherkommen sieht er nichts, gar nichts. Der Baum hält nicht, was er verspricht. Er macht nach außen eine tolle Show, aber hat nichts Tatsächliches zu bieten. Und somit wird ihm dieser Baum, oder sieht er, wie dieser Baum ein wunderbares Symbol ist für den Tempel damals. Nach außen hin scheint es wie der geistlichste Ort der ganzen Welt. Ein wunderbares Gebäude, in das der König Herodes sehr viel Geld investiert hat. Das Gebäude des Tempels war sogar mit echtem Gold komplett belegt. Und auch der Rest war aus nur feinsten Materialien. Das war wirklich er war wunderbar äußerlich hergerichtet, aber innerlich, geistlich, hatte er eben nichts zu bieten. Dieser Baum steht als Symbol für den damaligen Tempel. Und so galt auch dieser Fluch letztlich dem Tempel, der ja auch letztlich zerstört wurde. Ja, und ich sage bewusst Tempel, ja. Es wäre jetzt falsch zu sagen, er steht symbolisch für Israel, denn Israel wurde nicht in alle Ewigkeit verflucht. Aber der damalige Tempel und auch die damalige Generation, die war eben an dem Punkt, dass auch ihre Zeit abgelaufen war. Es würde nun so kommen, dass sie den Messias ablehnen und letztlich auch unter Gottes Gericht fallen würden. Ja. Noch ein bisschen genauer. Ich hatte schon etwas gesagt. Lasst uns etwas genauer über das Symbol nachdenken. Was sind jetzt genau Blätter? Also die Blätter stechen ja hier dadurch heraus, dass von weitem betrachtet der Baum da noch besonders fruchtbar aussieht. Also etwas, was man schon von weitem mit Auge wahrnimmt, was diesen Baum besonders fruchtbar aussehen lässt. Und so standen diese Blätter beim Tempel eben für die Dinge, die ihn auch von außen betrachtet als besonders geistlich aussehen ließ. Wie schon gesagt, wunderbar schön hergerichtet. Dann ein Ort, wo den ganzen Tag gottesdienstliche Handlungen durchgeführt wurden. Und schauen wir ganz Jerusalem an, eine Stadt voll von Menschen, die zum Passa kommen. Zigtausende, die nur hier sind, um ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, um es mal so zu nennen. Ein schönes Haus und treuer Gottesdienstbesuch. Das sind hier Beispiele für Blätter. Äußerlich sichtbare Dinge, die scheinbar auf ein Gott hingegebenes Leben hindeuten. Aber bei diesem Baum sucht der Herr eben nicht Blätter, sondern Frucht. Und wenn Blätter das sind, was man von außen sieht, dann ist eben Frucht das, was man nicht von außen gleich sieht. Wenn Blätter das Äußere sind, dann ist die Frucht das Innere. Und die Frucht, die der Herr Jesus suchte, war ein bußfertiges Herz. Echtes Sündenerkenntnis. Und das passiert innen, im Herzen. Das kann man nicht die Menschen nicht von außen direkt ansehen und das kann man auch diesem Tempel nicht ansehen. Aber davon hängt ab, ob letztlich wirklich hier Anbetung stattfindet oder nur Show und Heuchelei. Und das ist eigentlich das Stichwort, Heuchelei. Hören wir oft im Neuen Testament, oft Thema. Ja, der Pharisäer wird uns im Neuen Testament zu dem Sinnbild der Heuchelei, ist es bis heute in unserem Sprachgebrauch. Und dafür steht eben dieser Baum. Von außen sieht er wunderbar aus, aber es ist nichts Wirkliches da, worauf es ankommt. Die Frucht verleiht einem Baum seine Daseinsberechtigung, oder? Wenn ich einen Obstgarten habe und er hat wunderschöne Blätter, aber kein Apfel, dann hat er völlig seine Daseinsberechtigung verloren. Und so ist es auch das bußfertige und gottliebende Herz, das aller äußerlichen Frömmigkeit ihren Sinn und ihre Daseinsberechtigung verleiht. Und das können wir jetzt natürlich auch sehr gut übertragen. Ja, auch bei jedem einzelnen Menschen heute, der Christ ist oder sich als Christ bezeichnet, gibt es äußere Dinge, die einen Menschen als geistlich und gläubig aussehen lassen. Ja, das können Dinge sein wie eine Gemeindezugehörigkeit, Taufe, regelmäßiger Gottesdienstbesuch und dann auch Dinge wie eine christliche Art, sich zu benehmen, zu reden, sich zu kleiden. Je nach Kultur kann das unterschiedlich aussehen, aber es gibt äußerliche Dinge, die scheinbar darauf schließen lassen, dass eine Person gläubig ist, eine intakte Beziehung zu Gott hat. Und diese Sachen sind in der Regel auch gar nicht schlecht. Ja, der Baum wurde nicht verflucht, weil er Blätter hatte. Ein Baum, der keine Blätter mehr hat, ist auch nicht gesund. Tatsächlich sind bei uns im Zitronenbaum letztes oder vorletztes Jahr, obwohl noch Zitronen dran hingen, alle Blätter abgefallen. Und das hat uns gezeigt, obwohl da noch 3 Zitronen hängen, dem geht es nicht gut. Und dem ging es auch nicht gut. Und dann sind irgendwann auch die Zitronen voll abgefallen. Jetzt hat er wieder Blätter. Und Blüten. Genau. Blätter sind in sich nicht schlecht, aber darauf kommt es nicht an. Und Blätter ohne Frucht, dann wird es schlecht. Denn dann wird das Heuchelei. Denn die Frucht ist das, was im Herzen ist. Das ist die tatsächliche Sündenerkenntnis. Die Liebe zu Gott, der echte Glaube. Und ich schlage es jetzt nicht auf, aber dementsprechend wird uns dann auch in Galater 5 die sogenannte Frucht des Geistes beschrieben und beschreibt lauter innere Dinge. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Innere Veränderung im Gegensatz zu äußeren. Ja, und so ist eben dieser Baum eine Warnung vor Heuchelei und Äußerlichkeit. Es ist damit auch zum Beispiel eine Warnung vor dem Scheinchristentum. Ja. Davor, äußerlich christlich zu leben, aber innerlich überhaupt keine echte Beziehung im Glauben und Buße mit Gott zu haben. Und es gibt Menschen, die sich auf die äußerlichen Dinge verlassen. Und besonders, wenn das Christentum oder eine christliche Bewegung mal in die zweite, dritte, vierte Generation geht und man äußerliches Verhalten schon von Kindheit auf christlich anerzogen bekommen hat, dann wird die Gefahr immer größer. Äußerlich sich christlich zu verhalten, christlich auszusehen, aber innerlich keine echte Frucht für Gott zu tragen. Eben die wahre Buße, den wahren Glauben. Und hier gilt dann auch relativ direkt, wie der Jesus hier dann am Ende zu dem Feigenbaum spricht. Ja, zu diesem Feigenbaum sagt er, es esse in Ewigkeit keiner mehr Frucht von dir. Und wer nur mit Blättern in die Ewigkeit geht, mit einer christlichen Art zu reden und sich zu verhalten, aber ohne echte Buße und echten Glauben, ohne ein verändertes Herz, der wird auch in Ewigkeit keine Frucht mehr für Gott bringen, sondern in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Also hier eine Ermahnung in diese Richtung. Aber auch, ja, wenn du hier sitzt und sagst, ja, in aller Schwachheit kann ich bekennen, ich habe meine Sünden erkannt und vertraue auf den Herrn als meinen Erlöser, würde ich auch von mir sagen. Und frage mich dann aber natürlich auch, okay, aber was hat das auch mir zu sagen? Ja, in aller Demut möchte ich bekennen, der Heilige Geist hat in meinem Herzen diese Frucht hervorgebracht. Aber was hat es mir zu sagen? Und ich möchte mich dann auch fragen und euch fragen, aber kann es vielleicht sein, dass ich mich über die Jahre angefangen habe, mit meinen Blättern zufrieden zu geben? Denn über die Jahre wachsen Blätter, christliche Angewohnheiten, christliche Verhaltensweisen und so weiter. Habe ich angefangen, mich damit zufrieden zu geben? Denn, wie gesagt, das sieht sehr christlich aus von außen, aber die Frucht ist das erstmal Ungesehene. Ja? Kämpfe ich noch gegen ungesehene Sünde in meinem Leben? Pflege ich die ungesehene persönliche Stille vor Gott? Und im Nachdenken darüber kam mir dann auch der Gedanke, Moment, wo führen mich jetzt diese Gedanken hin? Ja, möchte ich euch jetzt sagen, also, oder kommt das bei euch jetzt vielleicht so an wie, ja, fühlst du dich immer noch so sehr dein Sündenbewusstsein? Ja, da wird es wieder schwierig. Ich möchte es nicht auf Gefühle beschränken, auch wenn ein echtes Sündenbewusstsein durchaus beständig da sein soll. Aber Gefühle sind wankelmütig. Aber deshalb denke ich, sind genau das gute Zeichen, mit denen man sich wirklich hinterfragen kann. Kämpfe ich noch gegen die ungesehenen kleinen Sünden, die anderen nicht wahrnehmen? Und pflege ich die persönliche stille Zeit, die persönliche Verbindung mit Gott? Denn das sind die Dinge, die anderen nicht sehen. Ich kann noch wunderbar christlich aussehen und diese Dinge komplett fahren gelassen haben. Deshalb möchte ich diese Frage mitgeben. Ja. Hast du dich mit deinen Blättern zufrieden gegeben oder strebst du noch danach, wirklich geistliche Frucht zu bringen? Ja. Denn, wie wir es hier sehen, ich hatte gesagt, was macht den Herrn Jesus zornig? Nun, das ist die Frage, kann ich das komplett drauf beziehen? Definitiv, wenn jemand ohne wahren Glauben Christsein vorgibt, ja, das würde ich sagen, macht den Herrn zornig. Ich möchte jetzt allerdings nicht hier jedem den Zorn Gottes aussprechen, ja, der eben natürlich in seinem Leben auch, wie leider jeder von uns, ein gewisses Maß von Heuchelei feststellen wird. Aber dennoch ein Missfallen des Herrn, oder? Das gefällt dem Herrn nicht, wenn Heuchelei sich breit macht. Und deshalb sollte es uns auch nicht gefallen. Ja, das war das Erste. Zorn über den Feigenbaum, nennen wir es so. Das Zweite, Zorn über den Tempel, die Tempelreinigung. Die nächste Geschichte, der Herr Jesus lässt den Feigenbaum hinter sich, geht nach Jerusalem, geht in den Tempel, aber diesmal nicht einfach nur, um sich die Dinge anzuschauen, sondern um zu handeln. Und ich hatte beim Feigenbaum gesagt, irgendwie wirkt das, als ja, ob ihm hier schon die Zügel schießen, und im Tempel natürlich noch viel mehr. Fast, als hätte er sich plötzlich nicht mehr im Griff, was natürlich nicht der Fall ist. Aber einfach auch wieder etwas, eine Beobachtung, oh, das ist untypisch für den Herrn. Also fragen wir, warum macht er das? Und was lerne ich daraus? Wenn wir nun die Frage stellen, warum macht er das? Führt uns das zuerst dahin, die damaligen Verhältnisse zu bedenken. Dieses ganze Tempelgeschäft war einfach durchweg von Korruption und Übervorteilung durchzogen. Der Tempel war ja damals, eben wie schon gesagt, stark ausgebaut worden. Es gab den mittlerweile sehr großen Vorhof der Heiden. Ich habe die Maße mir aufgeschrieben, aber ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben, aber jemand hat es zusammengefasst als etwa die Größe von 3 Fußballfeldern, also wirklich groß. Und dort wurden eben dann Tiere unter anderem verkauft, Tiere, die dann im Tempel geopfert werden können. Das scheint ja erstmal eine recht sinnvolle Sache zu sein. Ja, denn wenn ein Festpilger von Galiläa kommt, dann müsste er sonst seinen Ochsen oder seine Ziege den ganzen Weg mitnehmen. Und dementsprechend macht es ja Sinn, sich stattdessen direkt in Jerusalem zu verkaufen. Und diese Händler haben sich direkt in den Vorhof des Tempels begeben. Aber damit hatten sie natürlich ein starkes Marktmonopol, das auch, so wie die Berichte sagen, schamlos ausgenutzt wurde. Und ein Preis dort für eine Ziege war im Vergleich wie ein Preis für eine Cola an der Autobahnraststätte. Also maßlos überteuert. Dann werden noch die Geldwechsler erwähnt. Er stieß die Tische der Wechsler um. Das waren eben Geldwechsler, denn man hatte die sogenannte Tempelsteuer zu bezahlen. Und die durfte nur in Schekel bezahlt werden. Eine Währung, die aber damals nicht mehr gängig war. Das heißt, auch hier mussten die Leute mit ihrem üblichen Geld kommen und dort wechseln und waren auch den Wechselkursen der Wechsler hilflos ausgeliefert. Was dann noch extra erwähnt wird, und das nicht zu Unrecht, wenn er hier sagt, er stieß die Tische der Wechsel und die Stühle der Taubenverkäufer um. Ja, warum speziell die Taubenverkäufer? Tauben waren immer die Opfer für die Armen. Ja, es gibt ja manche Gebote in den fünf Büchern Mose, wo dann gesagt wird, man bringe zum Beispiel eine Ziege oder ein Schaf, ein Widder, ein Schaf, oder für die Armen eine Taube, weil das weniger kostet und der Arme sich vielleicht das andere nicht leisten kann. Und natürlich, wenn ich jetzt anfange, auch noch den Preis der Tauben in die Höhe zu schrauben, dann ist das natürlich besonders verwerflich, weil ich dann anfange, die Armen auszunehmen. Und das zu all dem kam noch dazu, dass das nicht einfach nur schamlose Händler waren, sondern diese Marktstände waren vom hohen Priester vermietet und kontrolliert. Also die Priester wirtschafteten damit auch direkt in die eigene Tasche. Und natürlich erregte dieses ganze korrupte Tempelgeschäft nicht nur den Ärger des Herrn Jesus, sondern von allen, die dort ihr Geld liegen lassen mussten. Und dadurch wird auch sehr schnell ersichtlich, warum die Priester dann in Vers 18 Angst haben, Jesus zu ergreifen, weil sie wissen, alle anderen hier sind auch vollständig auf seiner Seite. Die haben sich nur nicht getraut, sich gegen uns zu wenden. Er tut's, aber wenn wir ihn jetzt packen, dann werden die ihn verteidigen. Deshalb müssen sie ihn in diesem Moment gewähren lassen, obwohl er sie jetzt um viel Geld bringt. Aber das war nicht alles. Ja, das war jetzt das eine. Ausnehmen der Armen gefällt dem Herrn nicht. Aber ich finde es interessant, hier wird nicht nur gesagt, er trieb die Verkäufer hinaus, sondern auch die Käufer. Oder? Vers 15. Er fing an, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und das weist uns darauf hin, es ging ihm nicht nur darum, dass die Tiere überteuert sind, es ging ihm auch darum, hier hat allgemein nicht gekauft und verkauft zu werden. Denn, wie er später sagt, dieses Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Und hier die Anklage, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das spricht dann natürlich schon, Räuberhöhle von den kriminellen Machenschaften, der Korruption. Bei der ersten Tempelreinigung, denn nur am Rande bemerkt, Jesus hat das zweimal gemacht, auch 3 Jahre vorher schon mal. Dort ist seine Anklage, dass sie ein Kaufhaus daraus gemacht haben. Dort steht gar nicht mal die Korruption im Mittelpunkt, sondern einfach, dass hier ja, ein Kaufhaus daraus gemacht wird. Gekauft wird, verkauft wird, Marktplatz, Trubel ist, aber es sollte ein Bethaus sein. Ein heiliger Ort, bei dem man sich der Anbetung Gottes widmet und nicht dem einen guten Preis für seine Ware zu machen oder für das Gekaufte. In die gleiche Kerbe schlägt, dass es dann auch heißt, er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Entweder auch Dinge, die mit dem Verkauf zu tun hatten. Es könnte aber auch sein, dass das Tempelareal als Abkürzung missbraucht wurde. Vom richtigen Markt nach Hause. Dass jemand dann einfach seine Einkäufe durch den Tempel getragen hat, um schneller daheim zu sein. Und das ließ er auch nicht zu. Denn all dieses Verhalten, wovon spricht es? Von fehlender Ehrfurcht, oder? Ein Ort, den der Herr sich besonders geheiligt hat und der wird missbraucht für alles mögliche andere. Ja, was lernen wir daraus? Ich hatte gesagt, die Geschichte mit dem Feigenbaum ist wie eine Illustration von dem, was hier passiert. Ein Tempel, der nach außen hin irgendwo geistlich wirkt, aber keine echte Frucht bringt. Stattdessen, wo keine Frucht für Gott wächst, wächst Sünde. So auch hier. Und so sehen wir hierin eben mindestens zwei Dinge, die den Ärger des Herrn reizen. Zum einen sehen wir hier einen Verstoß gegen das Doppelgebot der Liebe. Ja? Ein Verstoß gegen die Liebe zum Nächsten, dadurch, dass andere ausgenutzt werden, Macht missbraucht wird, Arme unterdrückt werden, dass und zu alledem der Glaube als ein Betrüger zu einem Betrügergeschäft gemacht wird, um reich zu werden. Ja, Paulus spricht auch einmal von Leuten, die meinen, die Gottesfurcht sei ein Weg zur Bereicherung. Das war natürlich auch durch die Kirchengeschichte, gab es sehr viele solche Beispiele. Und wir sehen hier, wie heiß der Zorn des Herrn gegen so ein Verhalten brennt. Aber auch allgemein, wie gesagt, Lieblosigkeit dem Nächsten gegenüber und aber auch fehlende Liebe und Ehrfurcht Gott gegenüber, indem sie das Heilige hier nicht heiligen. Das Erste können wir natürlich sehr direkt übertragen. Es reizt den Zorn des Herrn, wenn der Nächste unterdrückt wird, übervorteilt wird. Wir haben natürlich keine heiligen Gebäude. Wir können jetzt nicht sagen, oh, so wie im Tempel, so muss auch hier immer eine, das soll das bedeuten, hier eine ganz heilige Stimmung sein. Also, nein. Aber was wird uns im Neuen Testament als Tempel bezeichnet? Die Gemeinde, nicht die Gemeinderäume, sondern die Gemeinde, die Gruppe an Personen und der Gläubige. Der Tempel des Heiligen Geistes wird es genannt. Und wir dürfen eben aus dieser Geschichte lernen, dass der Herr Eifer hat. Eifer, wenn in seinem Tempel, im damaligen steinernen Tempel, im fleischernen Tempel der Gemeinde oder des Gläubigen, wenn da sich Sünde breit macht. Ja. Gerade bei der ersten Tempelreinigung heißt es, dass die Jünger, als sie das sahen, an den Vers dachten, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und so verzehrt es den Herrn auch vor Eifer um sein geistliches Haus und um Reinheit in seinem geistlichen Haus. Ich möchte noch einen Punkt dazu ansprechen, in Kürze. Wir sehen hier, wie der Herr doch sehr hart reagiert. Und ich denke, das fordert uns auch irgendwo in unserem moralischen Empfinden heraus. Nicht wahr? Normalerweise, wenn jemand solche Dinge tut, ist das meistens nicht gut, oder? Anderen handgreiflich zu werden. Und wie schon am Anfang gesagt, der Herr ist sanftmütig und von Herzen demütig und davon sollte jeder von uns geprägt sein. Aber wir sehen hier, dass es doch auch Dinge gibt, die zu Recht zornig machen. Und lass mich aber ein paar Dinge über den Zorn des Herrn hier zeigen. Erstens, sein Zorn platzt nicht heraus, wie es vielleicht sogar scheint. Er war am Vorabend schon da, er hat eine ganze Nacht darüber geschlafen. Zweitens, er war zwischen der ersten und zweiten Tempelreinigung sehr oft im Tempel, aber hat sonst nicht das getan. Zweitens, es geht ihm zu 0% um seine Ehre, sein Recht, seine Lüste oder sein Reichtum. Es geht ihm allein um die Ehre Gottes. Drittens, er handelt trotz allem gezügelt. Ja, er tritt hier Stühle um und Tische, das wirkt eher schroff, aber wir lesen nichts von Körperverletzung oder dergleichen. Und ganz besonders wichtig, er handelt in seinem eigenen Haus. Es ist sein Tempel. Und da hat er Verfügungsrecht. Wenn andere in seinem Haus anfangen, Dinge zu tun, die ihm widerstreben, dann hat er das Recht, dem entgegenzutreten. Und es erinnert uns einfach daran, an den Vers auch, Sprüche 8,13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Ja, es bedeutet, den Nächsten zu lieben, aber es bedeutet auch, das Böse zu hassen. Und wenn ja, wir sehen, wie zum Beispiel auch andere unterdrückt werden oder Gottes Name grob verunehrt wird, dann ist es recht, wenn das Widerstand und Ärger in uns erzeugt. Nein, das heißt nicht, dass wir jetzt jedes Mal so handeln sollen, wenn wir so etwas erleben. Nein, ich kann mir jetzt auch gerade kein Szenario vorstellen, wo das unsere Aufgabe wäre. Aber dass unser Herz sich erstmal dagegen sträubt und wir auch bereit sind, da wo es angebracht und möglich ist, etwas dagegen zu sagen und vielleicht sogar zu tun, wenn es gilt, andere zu beschützen oder für den Namen des Herrn einzustehen, dann sollten wir auch genauso von Eifer getrieben werden. Damit bin ich am Ende meiner Betrachtungen über diesen Text. Ich möchte nochmal uns erinnern an das, was ich zu Anfang gesagt habe. Der Herr ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sollen auch wir sein. Philipper 4, Vers 5a heißt es, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Dennoch gibt es etwas, das den Zorn des Herrn reizt und was auch unseren Eifer reizen sollte. Und das ist Heuchelei und Sünde im Haus Gottes. In unserem eigenen Leben und in der Gemeinde. Das sollte uns stören. Und dagegen sollten wir kämpfen. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch zwei Gedanken sagen, die mir hier kamen. Vielleicht hätte ich es vorher sagen sollen, aber ich sage es jetzt. Das ist natürlich jetzt wieder eine Ermahnung, oh, wir sollen Frucht bringen. Ja? Und oh, wenn ich keine Frucht an mir sehe. Und kann manchen herausfordern. An mir kam ein Gedanke, der hat mir gefallen. Wie schon gesagt, es war nicht die Zeit der Feigen. Ja? Aber das bedeutet, der Herr Jesus suchte nicht fertige, herrliche, vollkommene Frucht. Er wäre zufrieden gewesen mit Knospen. Mit Dingen, die gerade erst anfangen. Ja? Frucht, die noch nicht saftig ist, noch nicht haltbar, aber wenigstens etwas Essbares, das darauf hindeutet, es wird noch mehr kommen. Und das heißt, und das ist mir ein Bild geworden dafür, ja, er sucht auch bei uns wirklich nicht Perfektion. Aber er will sehen, dass da etwas wächst. Durch seinen Geist gewirkt. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber wusstet ihr, dass Feigen teilweise nicht als vegan gelten? Komisch, oder? Ist eine Frucht. Und zwar liegt das daran, dass normalerweise die natürlichen Feigen werden immer von einer gewissen Wespenart bestäubt. Das heißt, für die meisten Feigen musste dafür eine Wespe sterben. Die muss dort rein, ihre Eier ablegen und verendet dabei und wird zersetzt von der Feige. Also tatsächlich die man hier im Laden kauft, normalerweise nicht, habe ich gelesen. Die sind alle selbstbestäubend. Aber in den natürlichen eigentlich schon. Und das war mir auch irgendwie ein Bild dafür, was uns vielleicht auch nochmal anreizt. Das heißt, für jede Frucht muss etwas sterben. Und das erinnert uns daran, um Frucht zu bringen, müssen auch wir uns bewusst sein, das kostet etwas. Das fordert einen gewissen Tod, ein Tod eines weiteren Teils unseres alten Ichs. Wir müssen uns selbst sterben, um für den Herrn Frucht zu bringen. Und dafür sollten wir Eifer haben. Amen.